Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
No. Schön, dass ihr dabei seid. Was machen wir mit dem Leben, das wir haben? Große Frage. Für viele liegt in einer Form der Selbstverwirklichung die Antwort. Aber was ist das überhaupt? Selbstverwirklichung, reden ja viele drüber. Die Psychologin Nadja Birkle, die definiert Selbstverwirklichung so.
Sich selbst zu verwirklichen bedeutet, das in mir steckende Potenzial zu entfalten und auszuleben. Und konkret kann das zum Beispiel beinhalten, dass ich meine Talente und Stärken entwickle und einsetze oder daran arbeite, wertvolle Ziele zu erreichen oder ganz grundsätzlich mein Leben in Einklang mit meinen Bedürfnissen und meinen Interessen gestalte.
Mit Nadja sprechen wir hier später noch ausführlicher darüber, wie wir die wirklich eigenen Wünsche und Potenziale erkennen und wie wir uns auch gegen Widerstände daran machen können, unsere Träume zu leben. Anastasia hat genau das gemacht. Sie hat sich getraut, dafür einzustehen, ihre ganz persönlichen Ziele zu verfolgen, auch wenn es nicht immer einfach war und nicht immer einfach ist. Eines von ihren Zielen war, nach Griechenland, nach Kreta auszuwandern. Und über ihren Weg dahin und welche anderen Ziele sie aktuell verfolgt, spreche ich jetzt mit ihr. Hallo.
Hallöchen.
Wie bist du darauf gekommen, nach Griechenland auszuwandern?
Also für mich war es immer klar, dass es mir in Deutschland nicht so extrem gefallen hat. Mein Herz war immer auf Kreta. Wir sind jedes Jahr nach Kreta geflogen, um Urlaub zu machen. Mama ist Griechin. Ich habe mich hier selbst als kleines Kind immer erst frei gefühlt. Und deswegen war das auch immer so mein Wunsch, diese Freiheit auch in meinem alltäglichen Leben zu leben und nicht nur im Urlaub oder in den Ferien. Und deshalb wollte ich weg und auch unbedingt nach Griechenland.
Und als das noch ein Wunsch war, was hast du vorher gemacht?
Ich habe in Deutschland eine Büroausbildung gemacht und habe die auch bestanden, Gott sei Dank. Aber es war nichts für mich. Ich habe dann rumgekellnert und überlegt, was will ich eigentlich? Was möchte ich machen? Habe zu Hause halt gebacken und es war halt dann irgendwann klar, dass ich mein Hobby zum Beruf machen will.
Und das war sozusagen der zweite Traum, über den wir heute sprechen. Du hast dich entschieden, Konditorin zu werden. War das eine Entscheidung, die dir leicht gefallen ist? Gab es da Widerstände?
Die Entscheidung ist nicht so schwer gefallen, da es mir eigentlich schon immer klar war. Es war, glaube ich, viel schwieriger, auch die Unterstützung von Verwandten und vor allem von den Eltern zu bekommen. Weil wenn jetzt die Mama oder der Papa hören, hey, sie möchte Konditorin werden und das nicht mal in Deutschland, sondern weiter weg, war dann doch ein bisschen schwierig für meine Eltern, das zu akzeptieren und auch zu unterstützen.
Und hat dich das sehr beschäftigt oder hat dir das ein bisschen die Energie erstmal genommen am Anfang?
Die Energie nicht, weil ich war fest davon überzeugt, dass ich es irgendwann machen möchte, aber ich wollte auch die Unterstützung von meinen Eltern und das hat halt 2 Jahre gedauert. Die Mama war voll dabei von Anfang an, bloß der Papa hat sich ein bisschen schwer getan am Anfang.
Und was hast du dann gemacht? Hast du Torten gebacken und sonstiges Gebäck angekarrt und ihm gezeigt, was du da zaubern kannst?
Ja, sehr oft und dann hat er immer gemeint, ja, machst du gut, aber möchtest du mit dem Tortenbacken und mit Brötchenbacken Geld verdienen? Habe ich gemeint, ja, genau das möchte ich machen. Und er hat halt drauf plädiert und gemeint, mach doch irgendwas, wo du ein bisschen einfacher Geld verdienst, was wir halt jetzt zurzeit auch in unserer Generation haben, online und so weiter. Verstehe ich. Ich meine, er macht sich Sorgen. Das Geld wird knapper, es wird alles teurer. Die Menschen, leider Gottes, sind nicht mehr so bereit, so viel Geld zu zahlen für etwas, was selbst gemacht ist. Lieber schnell und billig, verstehe ich. Aber ich habe mich davon nicht unterkriegen lassen. Ich habe dann gebacken und ständig gesagt, probier doch mal. Und ich meine, Liebe geht durch den Magen. Und dann hat er auch gemerkt, dass es nicht nur einfach ein Interesse ist, sondern auch ein Talent. Und dann habe ich das gemacht.
Mhm. Und dann hast du die Ausbildung jetzt auf Kreta angefangen, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, vor 1,5 Jahren. Hier auf einer Privatschule, weil das Ausbildungssystem ist hier ein bisschen anders als in Deutschland. Und ich habe noch 6 Monate praktischen Teil zu machen. Heißt, ich muss in eine Konditorei gehen und dort halt 6 Monate arbeiten, damit das Ganze auch anerkannt wird und dass ich halt auch meinen Ausbildungsschein sozusagen bekomme. Und dann bin ich im Grunde ausgebildete Konditorin. Endlich!
Und da würde ich später nochmal gerne einhaken, aber nochmal kurz zu diesem Übergang, ne? Weil also dich zu wagen, dann diesen Schritt zu gehen, ins Ausland zu gehen und dann halt diese Ausbildung anzufangen. Wie war dann da für dich die erste Zeit? Das war doch bestimmt auch nicht immer so easy, oder?
Also ich gehe damit sehr offen um. Ich sage nicht, es war alles super toll und Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, ich war die ersten 6 Monate alleine in Griechenland. Ich habe zwar Familie hier, aber die haben ja auch ihre ganzen Dinge zu erledigen und zu arbeiten und so weiter. Und ich hatte auch keine Freunde. So. Und dann war ich halt 6 Monate im Dorf. Und im Dorf ist im Winter nichts los. 80 Einwohner, alle über 70. Da ist halt nichts. Und die Stadt ist 40 Kilometer entfernt. Es hat mich psychisch sehr belastet, aber ich habe mich davon nicht unterkriegen lassen, weil ich dachte mir, du willst es jetzt schon so viele Jahre. Ich backe, seitdem ich 11, 12 Jahre alt bin. Und jetzt hast du es endlich gemacht. Nicht aufgeben. Und ich habe nicht aufgegeben. Ich bin dann in die Stadt gezogen, habe auch dort Freunde getroffen und halt auch Leute kennengelernt. Und dann hatte ich wirklich, die ersten 6 Monate war wie ein Flash. Ich hatte die beste Zeit meines Lebens. Die zweiten 6 Monate, meine ich.
Mhm. Ja. Ja, nach dem Umzug in die Stadt. Und die Stadt ist Heraklion, wenn ich richtig informiert bin, die Hauptstadt von Kreta.
Genau.
Und da bist du nicht nur Leuten begegnet, du bist auch einem Café begegnet. Und das ist dann sozusagen jetzt der dritte Traum, den du verwirklichst für dich. Du hast dir einfach mal einen Café unter den Nagel gerissen. Kannst du davon ein bisschen erzählen? Wie ist das überhaupt gekommen?
Ja, ich habe generell immer mit dem Gedanken rumgespielt, was möchte ich nach der Ausbildung machen? Wie soll es für mich weitergehen? Möchte ich irgendwo einfach nur arbeiten oder gehe ich ganz aufs Ganze und mache direkt was Eigenes? Aber dann habe ich ja natürlich auch einen Laden gebraucht, der Traum, alles schön gut, aber ich brauche ja auch ein Geschäft. So, ich bin 23, ich habe nicht so viel Geld auf der Seite, um Tausende von Euros an Miete zu zahlen. Und dann habe ich bei einer Freundin zufällig gesehen, dass sie einen Laden bei Instagram in die Story gepostet hat, der zu vergeben ist. Und dann dachte ich, gut, es ist in der Nähe, ich gehe mal hin. Ich habe mich direkt verliebt. Und ich sage, es klingt blöd, aber ich bin hingegangen zum Kaffee trinken, um halt mal so ein bisschen zu gucken. Und am Ende des Tages habe ich das Kaffee gekauft.
Und das ist auch, ich habe mir das mal auf Google Maps angeguckt, wenn ich deinen Link auf Instagram richtig verstanden habe. Du bist da irgendwie zwischen Flughafen und Hafen, also eigentlich relativ zentral gelegen, kann man sagen.
Ja, an den Hafen kommt man zu Fuß und zum Flughafen sind es 5 Minuten mit bisschen Stau mit dem Auto. Ist gar nicht weit weg.
Und wie haben deine Eltern reagiert, als du denen gesagt hast, so, und jetzt bin ich mitten in meiner Ausbildung, gerade in Kreta, komme ich gerade gut an und jetzt will ich übrigens noch einen Kaffee eröffnen. Haben die gesagt, Mädchen, komm jetzt bitte heim, wir müssen mit dir reden, Kühlpacks vielleicht erstmal, das ist sehr heiß in Kreta.
Ja, ich habe die Mama abgeholt, habe ihr den Laden gezeigt, sie dachte, wir gehen Kaffee trinken. Und dann habe ich ihr gemeint, ich habe den Laden gekauft und dann hat sie gesagt, was? Und ich habe es einfach gemacht, weil das Mädchen wollte tatsächlich nicht so viel und die Miete ist auch nicht hoch. Ich hatte natürlich vorher auch mit den Vermietern gesprochen, ob die mir die Miete so tief lassen oder nicht. Und das habe ich dann der Mama gezeigt. Sie ist halt nicht so risikofreudig wie ich, aber sie fand die Idee gut. Sie hat gemeint, gut, dann machen wir das und ich stehe hinter dir. Der Papa hat das Ganze erst 3 Monate später erfahren.
Und der konnte dann nur noch nicken, weil irgendwas anderes nicht möglich war? Oder wie war das?
Ja, ich habe ihn dann besucht, weil er lebt in der Türkei. Und dann hat er schon komisch geguckt, weil er kennt meine Blicke. Und hat er gemeint, was hast du schon wieder ausgefressen? Dann habe ich gemeint, ja, es könnte sein, dass ich einen Kaffee gekauft habe. Dann meinte er, wie, du hast einen Kaffee gekauft? Und ich habe natürlich genau überlegt, was ich sage. Ich habe ihm dann alles erklärt und habe ihm dann auch eine Kostenaufstellung gemacht und ihm den Laden gezeigt und genau gesagt, wie ich das haben möchte und so weiter. Er hatte eigentlich gar keine Möglichkeit, noch was zu sagen, weil ich halt wirklich ohne Punkt und Komma geredet habe. Natürlich hatte ich ein bisschen Angst, was er sagt, weil seine Meinung ist mir schon sehr wichtig. Aber meine Mama und meine Schwester haben dann am Ende zu mir gesagt, der Papa war schon sehr stolz auf dich. Er hat es dir zwar nicht gezeigt, aber er war schon verdammt stolz auf dich, dass du das einfach gemacht hast.
Und bei dir, wie hat dich diese Zeit, die ja jetzt doch, also wirklich in kurzer Zeit ist viel passiert, du hast Dinge gemacht, da brauchen andere sehr lange für. Wie hat dich das verändert, würdest du sagen?
Ich kam schon oft an meine Grenzen und habe überlegt, oh, war das jetzt so richtig mit 23? Ich hätte ja auch noch warten können, bis ich auch den praktischen Teil vorbei habe, weil den fange ich nächstes Jahr an und dann muss ich morgens um 4 oder um 5, vielleicht noch früher, in eine andere Konditorei arbeiten, komm her, weiterarbeiten im Laden bis abends, es wird schwierig. Auch während der Schule war es schwierig, weil ich bin dann morgens her, habe den Laden aufgemacht, bin mittags in die Schule, vormittags, bin zurückgekommen, habe gebacken, Vorbereitungen gemacht. Ich bin oft an meine Grenzen gekommen und dachte mir so, war das jetzt so richtig, war das nicht so richtig? Und dann denke ich mir, wo wäre ich denn jetzt, wenn ich es nicht gemacht hätte? Es war schwierig, aber es ist machbar. Man braucht viel Geduld, sehr viel Geduld.
Und so ein bisschen fragt man sich, wenn man dir zuhört, was kommt eigentlich als nächstes? Also jetzt bist du ins Ausland gegangen, jetzt hast du diese Ausbildung angefangen, jetzt hast du dir einen Kaffee gekauft. Und?
Und?
Gibt's da noch so ein Träumchen, was vielleicht irgendwo in der Pipeline bei dir liegt?
Ja, einen Online-Shop mit meinen eigenen Produkten und vielleicht auch Backkurse und so wie die Sally. Die Sally in Deutschland, das ist mein ganz großes Vorbild und nach ihr strebe ich so ein bisschen.
Und abschließend, um deine Kunst nochmal zu verstehen, was backst du denn eigentlich besonders gerne? Süßes, ist das eher so Griechisches, sind es auch Spanakopita oder ist das deutsche Küche?
Also ich backe alles sehr, sehr gerne, aber ich glaube, das Dekorieren von Torten macht mir am allermeisten Spaß. So ein Rührkuchen, Marmorkuchen, Zitronenkuchen ist schnell gemacht, genauso wie die Creme und die Füllung für eine Torte. Aber das Dekorieren und dieses ganz genau und detaillierte, diese Kunst, das fasziniert mich.
Anastasia, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Und ich wünsche dir, dass du deine Träume weiterhin so toll verfolgst und damit sehr viel Glück empfindest.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Klar, wir können im Leben irgendwie immer das Nächste machen, was sich gerade so anbietet oder was so von uns erwartet wird. Irgendwie werden wir da schon unseren Weg gehen. Dinge zu tun, die mit uns selbst zu tun haben, uns selbst zu verwirklichen, die eigenen Träume zu leben, das kann im Vergleich dazu bisschen bis sehr viel komplizierter sein. Man braucht manchmal sogar Mut dafür, denn oft ist es ja auch so, dass man dabei äußeren Umständen oder inneren Zweifeln trotzen muss. Ob man jetzt einen sicheren Bürojob zum Beispiel aufgibt, um als KünstlerIn durchzustarten, in ein anderes Land zieht oder eine gemeinnützige Organisation gründet. Wir haben mit der Psychologin Nadja Bürgle darüber gesprochen, wie das überhaupt geht, sich selbst zu verwirklichen und wie man auch mit den Hürden umgeht, über die man dabei stolpern könnte zumindest. Hallo Nadja.
Hallo.
Erklär uns doch erst nochmal, was versteht man überhaupt unter Selbstverwirklichung? Ist ja gerne benutzt dieser Begriff, aber was meint das?
Also Selbstverwirklichung, sich selbst zu verwirklichen, bedeutet, das in mir steckende Potenzial zu entfalten und auszuleben. Und konkret kann das zum Beispiel beinhalten, dass ich meine Talente und Stärken entwickle und einsetze oder daran arbeite, wertvolle Ziele zu erreichen oder ganz grundsätzlich mein Leben in Einklang mit meinen Bedürfnissen und meinen Interessen gestalte.
Warum interessieren sich Menschen überhaupt dafür, sich selbst zu verwirklichen? Oder man hat ja vielleicht auch manchmal den Eindruck, es interessiert ja gar nicht unbedingt alle.
In der Psychologie unterscheiden wir zwischen zwei Arten von Glück, eben dem Wohlfühlglück oder Fachbegriff hedonisches Wohlbefinden und dem Werteglück, das ist der Fachbegriff eudaimonisches Wohlbefinden. Und Wohlfühlglück meint eben ein angenehmes Leben zu führen. Das heißt, es geht darum, das Leben zu genießen, möglichst viele positive Gefühle zu haben und Schmerz und Leid zu vermeiden. Und Wohlfühlglück erleben wir zum Beispiel bei einem leckeren Essen, einem witzigen Abend mit Freunden oder halt eben, wenn man am Pool liegt.
Die Hedonisten.
Genau. Und Werteglück meint dagegen, eben ein erfülltes Leben zu führen. Da geht es mehr um eine gute Lebensführung als um das gute Gefühl. Also mehr auch um den Prozess als das Ergebnis. Und Werteglück erleben wir zum Beispiel, wenn wir danach streben, uns selbst zu verwirklichen. Und Selbstverwirklichung ist also eine ganz wichtige Quelle für Werteglück.
Gibt es da nicht auch Variationen? Also kann es mich auch nicht glücklich machen unter Umständen, dass ich mich einfach um andere Leute kümmere, statt um meine innere Erfüllung?
Ja, da sprichst du die Selbsttranszendenz an. Also das meint quasi, über sich selbst hinauszugehen, sich für was einsetzen, was quasi nicht nur den eigenen Bedürfnissen oder der eigenen Verwirklichung dient. Und tatsächlich ist es eine mindestens genauso wichtige Quelle für ein erfülltes Leben wie Selbstverwirklichung.
Okay, bleiben wir mal an dieser Selbstverwirklichung dran. Manche Menschen kennen ihre Träume und Wünsche, anderen würde es vielleicht ein bisschen schwerer fallen, die zu benennen. Wie kann ich herausfinden, was das eigentlich für mich ausmacht?
Genau, also beim Streben nach Selbstverwirklichung kann man sich an drei Fragen orientieren. Erstens, wer bin ich? Weil um mich selbst zu verwirklichen, brauche ich eine Vorstellung davon, wer ich bin und was in mir steckt. Dann zweitens, wer will ich sein? Weil um zu wachsen und mich zu entwickeln, brauche ich eine Vision von mir selbst und meinem Leben. Und dann drittens, wie komme ich dahin? Und um dieser Vision näher zu kommen, leite ich aus ihr ganz konkrete, erreichbare Teilziele ab und verfolge diese. Und es gibt ganz vielfältige Methoden, die man dafür einsetzen kann. Eine bekannte Übung aus der positiven Psychologie, die auch wissenschaftlich unterstützt wird, ist die Best Possible Self-Übung. Die funktioniert so, du nimmst dir circa 30 Minuten Zeit und dann stellst du dir vor, dass du 10 Jahre in der Zukunft lebst und dass alles in deinem Leben optimal verlaufen ist. Also du hast deine Ziele und Träume verwirklicht, du lebst das bestmögliche Leben, was du dir vorstellen kannst. Und dann stellst du dir diese Zukunft so detailliert wie möglich vor. Also du stellst dir vor, wo du bist, was du tust, mit wem und wie du dich fühlst. Und lass dann zu, dass du ganz in diese Zukunft eintauchen kannst. Danach nimmst du dir Zettel und Stift und stellst deinen Wecker auf 20 Minuten und schreibst auf, wie dein Leben in dieser Zukunft aussieht. Beschreib es auf, so konkret und detailliert wie möglich. Und nach diesen 20 Minuten liest du dir durch, was du geschrieben hast. Und du kannst dann darüber nachdenken, was dieses Geschriebene über deine Werte, Ziele, Stärken und Bedürfnisse aussagt. Damit kann man sich also selber besser kennenlernen. Und im nächsten Schritt kannst du dir dann auch noch überlegen, was du heute und auch längerfristig tun kannst, um dieser Vision näher zu kommen. Und Studien haben gezeigt, dass diese Übung, also wenn regelmäßig durchgeführt, eben zu einem höheren Wohlbefinden, mehr positiven Gefühlen und auch einer höheren Motivation führt.
Und deiner Erfahrung nach, sind das immer relativ stabile Ergebnisse, die da kommen? Oder wandeln sich unsere Ziele, unsere Wünsche, das, was wir gerne entfalten wollen, auch im Laufe unseres Lebens?
Genau, also Selbstverwirklichung ist ein kontinuierlicher Prozess, der eigentlich ein Leben lang andauert, weil wir uns auch laufen selbst und sich die Welt auch laufend verändert.
Und woher weiß ich denn, ob das, was ich da tun will, wirklich zu mir gehört? Ist jetzt wirklich so ein bisschen so eine Psychofrage, aber da kann ja auch sein, dass sich da manifestiert, was mir aber Eltern, Lehrer, mein Umfeld sozusagen über meine Schulter mir einflüstert.
In der Psychologie unterscheiden wir zwischen extrinsisch und intrinsisch motivierten Zielen. Extrinsisch motivierte Ziele verfolgen wir aus einem äußeren Antrieb heraus. Zum Beispiel, wenn wir eine Belohnung erwarten oder Druck verspüren, also weil es jemand erwartet, dass wir das tun. Und wenn wir extrinsische Ziele verfolgen, fühlt sich das oft mühsam und schwerfällig an. Und vielleicht müssen wir uns sogar dazu überwinden und auch Misserfolge verkraften wir schlechter. Intrinsisch motivierte Ziele dagegen verfolgen wir aus einem inneren Antrieb heraus, weil sie für uns wertvoll und lohnend sind. Und wenn wir daran arbeiten, intrinsische Ziele zu erreichen, erleben wir viele positive Emotionen. Wir haben ein höheres Durchhaltevermögen und lassen uns von Misserfolgen auch weniger entmutigen. Wenn wir also herausfinden wollen, ob ein Ziel wirklich zur Selbstverwirklichung beiträgt, hilft es, auch sich ehrlich zu fragen, ist das Ziel für mich persönlich wertvoll und wie fühlt es sich für mich an, dieses Ziel zu verfolgen?
Mhm. Und wenn ich jetzt verstanden habe, ich habe meine Ziele da gefunden und es ist etwas, was ich erreichen kann und möchte, wie gehe ich denn mit den Hindernissen auf dem Weg zur Selbstverwirklichung um? Also das ist eine sehr große und sehr breite Frage, aber da ist ja zum Beispiel vielleicht sowas wie, dass es materielle Bedingungen gibt, die erfüllt sein müssen, damit ich irgendwas schaffe. Also vielleicht auch eine Sicherheit aufzugeben hin zu einem großen Wagnis.
Ja, also die Hindernisse können sehr vielfältig sein. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass man Angst davor hat zu scheitern oder dass man die eigenen Ziele so hoch setzt, dass man erst gar nicht damit beginnt, sie zu verfolgen oder man bleibt eben nicht dran. Und da kann diese sogenannte WOOP-Methode hilfreich sein. Also buchstabiert man WOOP. Und die stellt diese positive Zukunftsvision auch möglichen Hindernissen gegenüber. Also W steht dabei für Wish oder Ziel. Das heißt, und von mir ist ein konkretes, herausforderndes Ziel, das aber erreichbar ist. Das erste O steht für Outcome, also Ergebnis. Du stellst dir dann quasi vor, was wäre, wenn du dein Ziel erreicht hast. Und das zweite O steht für Obstacle oder Hindernis. Also du überlegst dir, welche Hindernisse auf dem Weg der Zielerreichung auftauchen können. Und P steht für Plan. Das heißt, du entwickelst Pläne dafür, was du tust, wenn ein Hindernis auftaucht. Also wie schaffst du es, diese Hindernisse zu überwinden? Man kann dafür Wenn-Dann-Formulierungen nutzen. Also wenn Hindernis X auftaucht, dann verfolge ich Plan Y.
Okay, und so erreicht man dann ein Gefühl für die Machbarkeit und das verleiht einem dann auch Sicherheit, weil man überschauen kann, was da so sozusagen auf einen zukommt.
Genau, man ist darauf vorbereitet, welche Hindernisse auftreten können und hat dann quasi schon einen Plan im Ärmel.
Gut, das ist jetzt wirklich eine sehr viele konkrete Handreichungen von deiner Seite. Ich möchte noch mal so ein bisschen ketzerisch nachfragen, kann uns der Drang nach Selbstverwirklichung vielleicht auch unglücklich machen?
Ja, weil oftmals spürt man eben auch diesen Druck, irgendwie einen großen Traum über diese eine Lebensaufgabe zu finden, weil es gerade auch in unserer Gesellschaft letztendlich dazugehört, irgendwie sich selbst zu verwirklichen, sich selbst zu optimieren. Und die Forschung zeigt, dass quasi dieser eine große Traum nicht notwendig ist, um ein erfülltes Leben zu führen. Allerdings sollte man schon ein Gefühl von Orientierung im Leben haben. Es ist essentiell für Wohlbefinden und Sinn Erfüllung. Und Orientierung habe ich zum Beispiel, wenn ich ja eine Vorstellung davon habe, wie mein Leben aussehen soll. Wenn ich Werte habe, die mich wie ein Kompass leiten. Und wenn ich einfach weiß, was für mich wichtig ist.
Mhm. Mal angenommen, ich habe eine Freundin und ich habe dann doch so das Gefühl, das ist nicht so eine gute Idee, was sie sich so für ihr Leben gerade aktuell vornimmt. Bist du da eher jemand, der sagt, sowas sollte man kommunizieren, oder ist das so ein wichtiger Prozess auch, der bei den Leuten läuft, sich da selber zu orientieren, dass man sich da nicht einmischen sollte?
Ja, vielleicht eine Gegenfrage. Wer würdest du denn sagen, ist der größte Experte für dein Leben?
Naja, man ist es ja eigentlich schon selber, nur Manchmal hat man ja auch wirklich etwas Tomaten auf den Augen.
Genau, weil also du selbst weißt, wer du bist und du kennst dich am besten. Und deswegen respektiere ich grundsätzlich auch die Träume und Entscheidungen von anderen Menschen. Mhm. Meine Meinung würde ich mitteilen, entweder wenn ich explizit danach gefragt werde oder wenn ich die begründete Sorge habe, dass sich meine Freundin zum Beispiel selbst schadet. Und eine solche Rückmeldung sollte aber eben aus Sorge um das Wohlbefinden meiner Freundin erfolgen und dann auch entsprechend formuliert sein. Zum Beispiel, ich sehe, du setzt alles daran, dein berufliches Ziel zu erreichen. Ich bewundere dich für deinen Einsatz und deine Zielstrebigkeit. Ich sehe aber zum Beispiel auch, dass du keinen Sport mehr machst, obwohl das für dich ein wichtiger Ausgleich ist. Oder du keine Zeit mehr hast, dich mit mir oder unseren Freunden zu treffen. Und da mache ich mir einfach Sorgen, dass du nicht ausreichend dir Pausen gönnst und auch Dinge vernachlässigst, die dir eigentlich gut tun. Und so könnte man so ein Gespräch beginnen.
Okay. Und das ist ja ein richtiger Markt, Selbstverwirklichung. Also es gibt ja massig Werbung von Coaches da draußen, die häufig mit dem Spruch werben, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst. Und übrigens, ich kann dir helfen. Würdest du das so kritisch bewerten, wie ich es dir im Grunde genommen jetzt auch schon vorformuliere? Oder wie siehst du das?
Zunächst ist Coach ja kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder kann sich als Coach bezeichnen. Und ich stehe der Aussage auch grundsätzlich zwiegespalten gegenüber. Also sie ist sehr pauschal und reduziert auch die Komplexität des Lebens. Und zum einen finde ich, dass der Glaube an die eigenen Fähigkeiten und auch die Überzeugung, erwünschte Zustände herbeiführen zu können, also Stichwort Selbstwirksamkeit und Kontrolle, die erhöhen die Motivation und auch das Durchhaltevermögen und somit auch die Wahrscheinlichkeit, Ziele zu erreichen. Manchmal findet man sich aber auch in unveränderbaren Welten wieder. Zum Beispiel ist eben eingeschränkt aufgrund von Schicksalsschlägen, durch Krankheit, durch zwischenmenschliche Konflikte. Und da ist eben die Voraussetzung für Erfolg, sich selbst realistische Ziele zu setzen, unter Berücksichtigung der Gegebenheiten und eben anpassungsfähig zu bleiben. Man kann dabei die Hilfe anderer annehmen, ob man jetzt dafür wirklich einen Coach braucht, sei dahingestellt.
Welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen können denn Selbstverwirklichung fördern?
Wir haben ja das große Privileg, in einer freiheitlichen Demokratie zu leben. Das ist alles andere als selbstverständlich, denn aktuell lebt nur 8% der Weltbevölkerung in echten Demokratien. Und wir dürfen uns unseren Lebensentwurf aussuchen, unsere Meinung frei äußern, glauben, woran wir wollen, frei wählen, lieben, wen wir wollen und uns auch frei für einen Beruf entscheiden. Uns kleiden, wie es uns gefällt und so weiter. Und wir finden also die besten Bedingungen für Selbstverwirklichung vor. Und dafür, finde ich, sollte man auch dankbar sein.
Sagt die Psychologin Nadja Bürgle. Vielen Dank, Nadja, für das Gespräch.
Danke auch.
Welche Erfahrungen habt ihr mit Selbstverwirklichung gemacht und was bedeutet die euch? Schickt uns gerne mal eine Sprachnachricht oder schreibt uns über unseren WhatsApp-Kontakt. Den findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Utz Dreger. Schön, dass ihr bei uns wart. Macht's gut und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.